Hallo und herzlich willkommen bei Lessons to Grow, dem Podcast für gute Unternehmensführung in Zeiten des Umbruchs. Ich bin Armin L. Rau, internationaler Manager und Unternehmer, und heute habe ich wieder ein C-Level-Gespräch, und zwar mit der Dr. Sigrid Nikutta, ehemalige Vorständin bei der Bahn und heute Aufsichtsrätin. Und was Sigrid Nikutta uns erzählt über gute Unternehmensführung in Zeiten des Umbruchs, das erfahrt ihr direkt nach dem Intro. Hallo Sigrid und herzlich willkommen bei Lessons to Grow.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Sigrid, magst du am Anfang vielleicht ein bisschen was zu dir sagen, dich kurz vorstellen, ein bisschen was zu dir, deiner Person, deinem Werdegang, damit unsere Zuschauer, die dies vielleicht noch nicht können, dich ein bisschen einordnen können?
Gern. Mein Name ist Sigrid Nikutta. Ich bin aktuell in verschiedenen Rollen tätig. Einmal als Aufsichtsrätin im Private Equity Umfeld, als Aufsichtsrätin im Bereich Raw Materials, also seltene Rohstoffe in der klassischen Industrie. Ich bin auch beratend tätig und diese Woche noch, wir werden es nächste Woche abgeben, Teil des Expertengremiums des Landes Berlin, die den Stromausfall, den wir im Januar hier hatten, aufbereitet haben und hier einen konkreten Maßnahmenkatalog vorschlagen werden, was eigentlich zu tun ist. Also ich bewege mich sehr viel aktuell im Bereich Kritis, also Katastrophenschutz, kritische Situationen, die auf uns aus Land, als Staat, auf Stadt zukommen und im Defense-Umfeld. Davor, und das führte mich genau zu diesen thematischen Schwerpunkten, war ich 6 Jahre lang im Vorstand der Deutschen Bahn, verantwortlich für das Thema Schienengüterverkehr, zudem eben auch Militärlogistik, sowohl auf der Straße als auf der Schiene gehörte. Davor war ich knapp 10 Jahre CEO und Vorstand Technik der BVG, der Berliner Verkehrsbetriebe, also der ganze öffentliche Nahverkehr in Berlin, der gelb ist, Busse, Straßenbahnen, U-Bahnen und Fähren. Dahin geführt hat mich wiederum meine 14-jährige Karriere bei der Bahn in ganz verschiedenen Bereichen, unter anderem eben auch im Güterverkehr. Ursprünglich komme ich aber aus Ostwestfalen, aus der Nähe von Bielefeld. Dort habe ich studiert und dort habe ich auch die ersten Jahre im ostwestfälischen Mittelstand gearbeitet. Soweit zu dem, was ich bisher in meinem beruflichen Leben gemacht habe und weshalb wir hier für diesen C-Level-Talk sitzen.
Wunderbar. Wenn ich Ostwestfalen höre, schlägt mein Herz immer höher, weil ich ja 5,5 Jahre in Paderborn gelebt habe. Und da freue ich mich immer, wenn ich mit Leuten, die ursprünglich aus Ostwestfalen sind, zu tun habe.
Du sprichst das Paderborn auch schon richtig aus.
Ja, mit dem ja, ich habe es richtig schön gut gelernt.
Genau.
Ne? Ja. Im Regen erst richtig gemütlich. Gut, Sigrid, gute Unternehmensführung ist das Kernthema von Lessons to Grow. Wie würdest du denn gute Unternehmensführung definieren und was unterscheidet schlechte von guter und guter von exzellenter Führung?
Ich bin mir ganz klar, was exzellente Führung ist. Denn Exzellenz zielt darauf, ein Unternehmen langfristig erfolgreich zu machen. Und das meint, ich unterstreiche dreimal das Wort langfristig. Das ist im Grunde meine mittelständische ostwestfälische Prägung, die ich hier habe. Es geht um den langfristigen Werterhalt, um die langfristige Weiterentwicklung eines Unternehmens. Und da geht es darum, die Traditionen weiterzuentwickeln, also nicht einfach beizubehalten im Status quo, sondern sich eben auch permanent zu hinterfragen und auch, der Spruch heißt da, neu zu erfinden. Denn nichts ist schlimmer als Zufriedenheit mit sich selber und sagen, okay, ich habe es geschafft, privat und als Unternehmen sowieso. Und das ist für mich wirklich exzellente Unternehmensführung, wirklich dieses langfristige Sichtweise zu haben und dieses sich permanente Hinterfragen und immer wieder alle mitzunehmen auf dem Weg der Erneuerung. Was total schwierig ist, gerade in größeren Unternehmen.
Genau, in diesem Zeit, genau da würde ich auch ganz gerne einhaken. Wie geht das in größeren Unternehmen? Ja, du sitzt da in deinem Eckbüro, ja, im Vorstand, im 25. Stock. Ja, jetzt soll aber der allerletzte Mensch, der da irgendwo, nicht allerletzte werten, sondern also der letzte sozusagen irgendwo in der Kette der vielen Menschen, die in so einer Organisation, der soll das jetzt auch noch verstehen und auch noch mitziehen und sich auch idealerweise selbst neu erfinden oder vielleicht auch nicht. Wie geht sowas? Wie kriegt man so etwas transportiert, wenn die Organisation tatsächlich riesig ist?
Also mein Büro war in der 23. Etage. Ah. Nur um das mal ganz, ne? Aber natürlich das war in Berlin und in Mainz und die Organisation verteilt auf ganz Deutschland plus Europa, also in Summe in 18 Ländern, dann ist die Kommunikation und das Mitnehmen natürlich die wirklich größte Herausforderung. Und ich glaube und bin jetzt auch hinreichend erfahren, um klar zu sagen, was sind eigentlich die richtigen Wege dafür. Denn klassisch sagst du ja eigentlich, du musst die richtigen Führungskräfte haben auf den Ebenen, die dir folgen, damit du das entsprechend delegierst und die alle diesen Spirit weitertragen. Ja. Das ist natürlich richtig. Du brauchst diese Menschen, die Multiplikatoren, ganz, ganz aktiv auf der nächsten Ebene, aber ganz, ganz besonders auf den Ebenen, die direkt an den Mitarbeitenden sind, also wirklich an den vielen Leuten. Und das sind ganz oft eben Gruppenleiter oder Teamleiter oder die Meister in den Werkstätten. Und genau die musst du gewinnen dafür. Und da in so einem Großunternehmen sind da sehr viele Hierarchieebenen dazwischen. Das führt ganz schnell zu dem Stille-Post-Effekt. Mhm. Wir erinnern uns an Kindertagen, Stille-Post. Vorne rein und hinten kam was ganz anderes raus und alle waren der Meinung, sie hätten genau das weitergegeben, was sie gehört haben.
Ja, genau.
Und das ist gar keine böse Absicht, sondern das ist ganz natürlich. Und deshalb musst du erstens dafür sorgen, dass möglichst wenig Ebenen dazwischen sind. Also eine sehr, 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 sehr schmale Führungshierarchie haben, einerseits, aber andererseits auch eine direkte Kommunikation. Also eine direkte Kommunikation zu allen Führungskräften und zu allen Mitarbeitenden. Das war früher total schwierig. Ich erinnere mich, vor 25 Jahren hast du da so Mitarbeiterzeitungen rausgegeben und so weiter. Und die kamen dann einmal im Monat und mussten gedruckt werden und verteilt werden. Ganz schwierig. In Zeiten von Kommunikation per App, Mitarbeiter-Apps und in Zeiten von E-Mail an alle ist das natürlich eine komplett andere Situation. Auch in den Zeiten von Social Media. Denn mein Weg, und davon bin ich zutiefst überzeugt, dass das ganz wichtig ist, ist eben schnell und breit zu kommunizieren und nicht darauf zu warten, dass man die perfekte Lösung kommunizieren kann, sondern auch die Herausforderungen einfach kommunizieren. Passt mal auf, das und das ist passiert und diese Situation ist da. Also als ich zum Güterverkehr zurückgekommen bin, haben wir sofort angefangen, jeden Freitag eine Mail an alle. So, mit all dem, was in der Woche passiert ist, gut gelaufen, nicht gut gelaufen, mit den Herausforderungen etc. Einerseits, andererseits auch über Social Media zu kommunizieren, also auch ich als Person über Social Media Inhalte zu transportieren und auch das Thema Führungskraft greifbar. Was macht eigentlich so ein Vorstand den ganzen Tag? Ja. So, ne? Das alles, das schafft nämlich auch Nähe. Wenn Mitarbeiter dann auch kommentieren und ihren Input geben, dann bist du den Mitarbeitenden in einer Art und Weise nah, wie es vorher kaum möglich war.
Sehr spannend. Du hast gerade Führungskräfte erwähnt. Du hast natürlich in deiner Karriere und tust das nach wie vor mit vielen Führungskräften zusammengearbeitet, sowohl Leute, die an dich berichtet haben, natürlich auch Leute, an die du berichtet hast, andere Partner und so weiter. Wenn du das jetzt mal so da drauf guckst, was sind denn derzeit so die Hauptherausforderungen dieser Menschen, um Unternehmen gut zu führen, die du so vielleicht vor 5, 6, 7 Jahren noch nicht gesehen hast? Oder die es damals noch nicht gab, ja, in dem Sinne.
Also die größte, mit Sicherheit größte Herausforderung ist KI. Der richtige Umgang mit KI. Wir in Deutschland haben KI ja leider teilweise so geframed, dass es eher als Bedrohung wahrgenommen wird.
Das ist ja die Regel bei uns.
Genau, ja, ne, das ist, ich habe es bewusst vorsichtig formuliert. So nach dem Motto, es wird viele Arbeitsplätze vernichten. Kann sein, wird auch viele schaffen, kann auch sein. Die Wahrheit ist, dass weder das eine noch das andere jetzt bewiesen ist. Es gibt auch keine Blaupause aus der Vergangenheit. Es gibt nur eine Blaupause aus der Vergangenheit, die ich auch darauf anwende. Also sich Innovationen zu verschließen und zu sagen, wir sind doch gut genug so, wie wir sind. Wir brauchen nichts anderes. Das ist immer der Weg, der nicht weiterbringt. Ich erinnere hier gerne an die Weberaufstände, die sich gegen die Automatisierung der Webstühle auf die Barrikaden gegangen sind. Schon damals führte das ja nicht dazu, dass die Innovation gestoppt wurde, sondern im Gegenteil, es führte zu dem Elend, was dann einsetzte. Und genau das zeigt die ganze Industriegeschichte. Es verändern sich Dinge teilweise disruptiv und klug ist, wer die neue Technologie beherrscht und sie optimal einsetzt. Und das wissen Führungskräfte und das ist, glaube ich, die allergrößte Herausforderung gerade. Zumal bei KI eben solche Themen wie Datenschutz dazukommen, wirklich Cybersicherheit kommt dazu, die aktuelle sehr herausfordernde Bedrohungslage. Und wie passt das eigentlich alles zusammen und wie setze ich hier KI möglichst gewinnbringend ein? Das ist aus meiner Sicht echt die größte Herausforderung gerade.
Ja, verstehe ich. Wenn man jetzt nochmal so andere Aspekte mit reinnimmt, was ja auch immer wieder in den Medien diskutiert wird, also technologischer Wandel außer KI ist natürlich auch immer an und für sich eigentlich ein Thema. Wie siehst du die ganze Diskussion um die Generation Z und den demografischen Wandel?
Also die Diskussion um die Generation Z sehe ich mega entspannt. Ich glaube, irgendein griechischer Philosoph, ich weiß nicht, ob es Aristoteles war, hat ja irgendwie schon damals gesagt, wenn ich auf diese Jugend gucke, was soll nur aus uns werden? Ich glaube, das ist immer der Blick auf die nächste Generation, dass man irgendwie denkt, die sind anders und das kann eigentlich nichts werden. Ja. Ich halte das für wirklich inhaltlich falsch, denn die einzelnen Mitgliederinnen der Generation Z, die ich kenne, sind ausgesprochen leistungsorientiert. Sind schon anders, ja, aber da wird mir überhaupt nicht bange, sondern ganz, ganz im Gegenteil.
Ja, teile ich auch.
Also wirklich. Worauf ich...
Kinder in Z und Y.
Ja, und also so, ne?
Dass die irgendwie keinen Bock auf Leistung hätten, ne?
Nee, sondern ganz im Gegenteil. Teilweise finde ich den Leistungsdruck nahezu absurd, auch denen, die ausgesetzt sind. Wenn du dir anguckst, mit welcher Abiturnote du schon nicht mehr sicher sein kannst, einen Medizinstudienplatz zu bekommen. Ich sag mal, wenn ein 1,3er Abi nicht reicht, um Medizin zu studieren, dann weiß ich es auch nicht, ehrlicherweise.
Ja, zu unserer Zeit oder zu meiner Zeit gab es ja noch die schönen Wartesemester. Ich weiß nicht, ob es das noch alles gibt.
Irgendwas sowas wird es immer noch geben, aber ich meine, was willst du denn da, ne? Mit 1,3 gehörst du mit der Sicherheit zu den Besten deines Jahrgangs, ne? Also was muss eigentlich noch passieren?
Ja, ne?
So, und worauf ich allerdings total kritisch gucke
Ja.
und wo ich mich wundere, wie wir darüber hinweggehen in Deutschland und in Europa, ist das Thema niedrige Geburtenrate und demografischer Wandel. Also vor einigen Wochen gab es mal kurz in den Medien, in den klassischen und in den sozialen, die Auswertungen darüber, dass wir in Deutschland die niedrigste Geburtenrate seit dem Zweiten Weltkrieg haben. Kurz mal überlegt, was das bedeutet, und dann verebbte das Thema. Dabei ist dieses Thema eines der für uns existenziellsten Themen, die es überhaupt gibt.
Natürlich, klar.
Und nichts anderes, weil das tatsächlich das Innerste unserer Gesellschaft betrifft. Und das ist ein Thema, was wir, glaube ich, ganz, ganz, ganz anders in den Fokus nehmen müssen. Wohl wissend, dass der demografische Wandel ja qua Fakten jetzt nicht rückgängig zu machen ist. Aber wir können hier nach vorne hinaus im wahrsten Sinne des Wortens Schadensbegrenzung betreiben, indem wir Kinder bekommen in unserem Land so attraktiv wie möglich machen.
Ja, klar. Und da gehört natürlich auch Kinderbetreuung und diese ganzen Thematiken mit hinzu, ne? Ja, ganz klar.
Dazu gehört das alles, der ganze Komplex, und da erlebe ich unser Land noch nicht wirklich so, wie ich glaube, es notwendig wäre.
Ja. Du hattest eben Datenschutz noch angesprochen, bringt mich zu einer nächsten Frage, wo mich deine Meinung sehr stark interessieren würde. Die formale Seite der Führung, also jetzt nicht rein Menschenführung, verhaltensbasierte Prinzipien, sondern rein formal, ja, also die Themen Governance, Compliance und so weiter, haben eine sehr starke Bedeutung heutzutage. Und vor dem Hintergrund würde mich interessieren, erst einmal, wie wichtig diese formale Seite der Führung aus deiner Sicht ist, ja? Und zweitens, wo sie einerseits bei der guten Unternehmensführung helfen und wo sie vielleicht auch behindern.
Ja, Armin, diese Frage ist wirklich gut und wirklich wichtig. Denn ich bin der wirklich festen Überzeugung, dass wir hier klare Regeln, klare Spielregeln brauchen. In guter Unternehmensführung, in Compliance, in Datenschutz, in all diesen Themen einerseits. Andererseits erlebe ich, dass Vorstände und Aufsichtsräte, die das als erstes verinnerlicht haben, ich sag mal, in ihren Handlungsmustern, in ihren unternehmerischen Handlungsmustern so vorsichtig werden, so sehr immer Rückendeckung sich wünschen, dass wirklich Unternehmertum und Geschwindigkeit eigentlich kaum noch richtig möglich sind. Und das tut mir ein Stück weit weh. Denn wir brauchen dieses Unternehmertum, wir brauchen diese Innovation, wir brauchen Geschwindigkeit. Und da ist dieses, was sagt mein Anwalt dazu, der all das immer für mich im Hintergrund prüft, natürlich nur begrenzt hilfreich.
Ja, also ich meine, es wird ja auch immer wieder thematisiert, ne? Ich habe jetzt kürzlich einen Artikel darüber gelesen, wie stark uns die Staaten und auch China davoneilen aufgrund eben, ja, wahrscheinlich weniger Hürden, um nach vorne zu kommen und einfach größeren Speed an den Tag legen können.
Ja, und das Schwert ist total zweischneidig. Ich glaube, wir können hier auch Geschwindigkeit wieder gewinnen mit einem entsprechenden unternehmerischen Mut an der Stelle. Ich glaube, dass wir auch diese Diskussionskultur in Deutschland einfach brauchen, um zu sagen, hey, ne, wir brauchen diese Geschwindigkeit und auch die Innovationsgeschwindigkeit und auch die Restrukturierungsgeschwindigkeit. Was eben galt für die neuen Technologien, das gilt, finde ich, auch für Unternehmensstrukturen teilweise. Dann musst du dich verändern als Unternehmen. Und das Festhalten an Bestehendem, weil es immer schon so war, ist aus meiner Erfahrung kein guter Ratgeber.
Nee, der Erfolg der Vergangenheit ist eigentlich oft der Feind des Erfolges der Zukunft. Ja. Geopolitisch hattest du eben auch schon angesprochen. Ja, das sind starke Veränderungen, die wir haben, Bedrohungen, Regeln, die scheinbar nicht mehr so gelten wie in der Vergangenheit. Alte Muster sind nicht mehr so anwendbar. Verlässlichkeit ist zu einer verhandelbaren Größe geworden in Teilen. Ja, was bedeutet so eine Unsicherheit für die Zukunft der Unternehmensführung aus deiner Sicht? Also rein politisch sieht man es ja im Prinzip, dass das auch starke Herausforderungen sind. Aber mich interessiert gerade, was macht man in seinem Unternehmen, um sich hier auch zu wappnen? Insbesondere, weil ja auch wirklich sehr viele Faktoren, die einen sehr starken Einfluss haben, eigentlich aus Unternehmenssicht nur sehr bedingt beeinflussbar sind. Also, wie stellt man sich dem und welche Transformationen kommen aus deiner Sicht da auf uns zu?
Armin, ich höre diese Diskussion über die besondere Situation, wie wir sie jetzt haben. Ich empfinde diese Situation auch als sehr besonders, weil eben so die regelgeleitete Ordnung, wie wir sie kannten, wie zumindest ich aufgewachsen bin, gibt es nicht mehr. Andererseits, wenn ich drauf gucke, was die Generationen vor uns erlebt haben, also wenn ich an meine Großeltern oder an meine Eltern denke mit Kriegen und all dem, was damit zusammenhing, dann muss ich sagen, okay, also die Herausforderung, die wir gerade aktuell haben, ist in diesem Konzert schon noch eine moderate Herausforderung. Für uns allerdings, die wir, ich sag's mal, Friedensdividende durchaus uns an diesen guten Zustand gewöhnt haben, ist es natürlich herausfordernd. Und was jetzt wichtig ist, ist, Entscheidungen unter maximaler Unsicherheit schnell zu treffen. Denn natürlich kannst du nur Entwicklungen antizipieren und dir entsprechende Hypothesen bilden, diese versuchen bestmöglich zu erhärten, aber Betonung liegt auf bestmöglich. Es gibt eben keine Sicherheit. Und dennoch musst du entscheiden, dennoch musst du optimistisch ein Unternehmen in die Zukunft führen. Und das ist für mich tatsächlich ganz wichtig, da auch klar zu haben, da ist es wichtig, die Mitarbeitenden mitzunehmen und auch alle Stakeholder, die es in einem Unternehmen gibt, aber eben auch klar zu machen, ein Zurück in eine heile Vergangenheit wird es niemals geben. So, diese Vergangenheitsnostalgie, die halte ich für gefährlich. Man muss nur lange genug stillhalten, dann wird schon alles wieder gut. Das mit Sicherheit nicht.
Ja, und ich denke auch, die Unsicherheit einfach als gegeben hin zu akzeptieren auch, ja, und ja, nicht vielleicht, ich habe es auch vor kurzem mal in einem meiner Podcasts angesprochen, nicht unbedingt das Ziel zu haben, Sicherheit zu geben, sondern Orientierung. Und das ist eigentlich was ganz anderes, ne? Das ist eigentlich das, wonach Mitarbeiter suchen letztendlich, glaube ich.
Das ist ein gutes Wording, denn es gibt keine Sicherheit in unsicheren Zeiten. Das Thema Orientierung. Und ich sag mal, wir leben in einer sozialen Marktwirtschaft und das ist auch etwas, was uns auch einen ganz guten Orientierungsrahmen gibt. Sozial wichtig, aber wir leben in einer Marktwirtschaft. Also im Sinne von, dann muss der Staat dafür sorgen, dass wir sicher sind. Ja. Also im Sinne von protektionistischen Herangehensweisen, das halte ich für nicht zielführend. Ich schränke aber ein, natürlich, wenn in anderen Ecken der Welt der Staat sehr stark eingreift, dann sind die Mechanismen der Marktwirtschaft außer Kraft gesetzt. Da dürfen wir eben auch nicht naiv sein, ne, an der Stelle. Aber das Thema, dass wir uns im Markt behaupten müssen, qua unserer Effizienz, qua unserer Produktivität, unserer Innovationskraft, das gilt nach wie vor.
Ja, willkommen im Kapitalismus, ne?
Ja, also.
Du siehst halt aus, ne?
So, aber ich sag mal, auch in nicht kapitalistischen Ländern ist es ja nicht anders.
Ja, auch, natürlich, klar. Ja, das wäre jetzt ein ganz neues Spielfeld, was wir aufmachen würden. Deswegen wechsle ich direkt mal zu einem anderen Thema, was mich interessiert. Internationale Führung. Ja, also du hast ja auch im internationalen Bereich auf Vorstandsebene sehr stark agiert, sehr intensiv agiert. Mhm. Was sind da so die drei größten Hebel, um ein Unternehmen gut zu führen? Weil da wird's ja dann noch spannender, ne? Also ich habe auch im internationalen Bereich auf Vorstandsebene agiert. Etwas kleinere Dimension zugegebenermaßen. Die Prinzipien sind allerdings teilweise ähnlich. Ne? Es ist aus meiner Sicht zum Beispiel, wie willst du jemand in Sao Paulo tatsächlich steuern oder kontrollieren, schon mal gar nicht. Ja? Deswegen, da habe ich auch so meine Erfahrungen gemacht, sehr viel gelernt. Auch da würde mich auch da, du hast ja eben von 18 Ländern auch gesprochen, da würde mich sehr stark, du schmunzelst schon so vielsagend vor dem Hintergrund, freue ich mich da jetzt schon auf deine Einschätzung. Was sind da im internationalen Bereich so die wichtigen Punkte? Was sind da die größten Hebel?
Also das gilt im internationalen Bereich, das gilt aber tatsächlich auch in Deutschland, weil Unternehmen haben sehr unterschiedliche Kulturen. Und da ist es manchmal schon ganz spannend, wenn du ein Unternehmen innerhalb Deutschlands wechselst. Zum Beispiel, als ich 1996 zur Bahn gegangen bin, bin ich zur Bahn nach Dresden gegangen, in die neuen Bundesländer. Also ich habe die erste Zeit noch das Briefpapier aufgebraucht, auf dem Deutsche Bundesbahn und Deutsche Reichsbahn nebeneinander standen. Das war mal eine ganz kurze Zeit und da gab es viel Briefpapier, das wurde aufgebraucht. Und da gab es eine ganz andere Führungskultur, quasi aus der DDR-Historie kommend, so habe ich zumindest empfunden, als im Westteil der Stadt. Und deshalb, meine intensivste Führungserfahrung war in Polen, als ich Vorstand in Polen war, einer Gesellschaft. Und später war ich dann 6 Jahre Aufsichtsratsvorsitzende dieser Gesellschaft. Und da mein Learning ist generell, du musst dir wirklich angucken, die Gesellschaft und auch die Erwartungshaltungen der Mitarbeitenden an Führung. Weil die ist natürlich über die gesamte Sozialisation in diesem Land geprägt. Und da kannst du eine noch so gute Führungskraft sein. Führungskraft ist man nicht universell gut oder nicht gut. Zum Beispiel in einigen Ländern, Polen war so eins, die hatten noch eine damals eine sehr sehr, ich würde mal sagen, ein sehr autoritäres Führungsverständnis gehabt am Anfang. Die haben also erwartet, dass der Vorgesetzte Ansagen macht, ganz konkret. Und wenn du da mit so einem demokratischen Grundverständnis reinkommst und sagst, okay, lass uns mal gemeinsam jetzt die beste Lösung finden, dann halten die dich erstmal für, umgangssprachlich gesagt, ein Weichei. Und denken, ne, so. Und da musst du natürlich, ich sag mal, das Aufeinanderzugehen ist da ganz wichtig. Mein Weg war immer zu verstehen, was erwarten eigentlich die Geführten von mir? Was erwarte ich von ihnen? Und dann mit denen auch in die Diskussion zu gehen. Und natürlich musst du dann konkretere Ansagen machen, aber gleichzeitig bietet das ja auch die Chance, ein anderes Führungsverhalten zu trainieren. Und das fand ich total bereichernd, dann eben auch zu sehen, dass wie auch Mitarbeitende dann aufwachen, wenn ihre Meinung viel, viel stärker gefordert ist. Denn können die das alle. So, also wirklich länderspezifisch gucken, wie führe ich eigentlich am besten, um das gemeinsame Ziel zu erreichen.
Wie hast du das dann gemacht? Hast du die einfach gefragt, ich bin jetzt hier die neue Chefin, was erwartet ihr denn so von mir? Wie soll ich euch denn führen oder wie lief das ab?
Ich glaube, schon allein diese Frage hätte zu massiven Irritationen geführt. Also würde ich mal sagen, ne? Das hätte wahrscheinlich dazu geführt, dass sie gesagt hätten, oh, esoterisch oder so. Ne? Also, sondern tatsächlich bilaterale Gespräche, gemeinsame Diskussionen, wie man zu Entscheidungen kommt, dann in kleineren Gruppen. Also tatsächlich reden, miteinander in den Austausch kommen und dann erfährst du ganz, ganz viel, was auch vorher gut gelaufen ist, was die Beschäftigten nicht so gut fanden und kannst dann ja daraus dein Verhalten ableiten und natürlich auch deine Erwartungen, wie konkret du sie machst, wie du sie äußerst, ganz wichtig.
Ja, so habe ich es ja eben auch in der operativen Realität kennengelernt. Man muss ein bisschen rauskitzeln einerseits, ja ohne jetzt natürlich, ich habe das natürlich jetzt bewusst ein bisschen provokant formuliert. Das ist natürlich klar, dass du das so nicht gemacht hast. Dann denke ich, man muss tatsächlich auch mal den Mut haben, Fehler zu machen. Ne? Weil was die ja von dir erwarten, das kannst du auch von deinen Mitarbeitern erwarten. Ja. Ne? Also, weil ich bin da immer sehr offen mit umgegangen. Zeitlang war ich Direktor General in Frankreich. Das ist ein Nachbarland. Das ist komplett andere Führungskultur. Ja, da geht es nach dem Motto, wir wollen uns einen Direktor General sehen. Ja, und dann wollen sie ihn absägen und am nächsten Tag wollen sie ihn aber wieder haben. Ja, also das ist wirklich sehr, sehr spannend und da muss man erstmal auch mal reingehen. Und es hilft manchmal auch, sich wirklich auch ein bisschen verletzlich zu machen und zu sagen, hört mal zu. Ja, ich komme hier aus einer anderen Kultur. Ja, und da müsst ihr mir ein bisschen helfen. Ne? Das ist ja auch ein Ansatz.
Oder ich finde auch, Selbstironie und Humor hilft auch immer. Also so, ne? Ich sag mal, auch über sich selber lachen können dann an den Stellen. Gerade wenn man irgendwie so ein Fauxpas gemacht hat oder so, ne? Nicht irgendwie peinlich berührt, sondern zu sagen, oh, wie konnte das denn nur passieren, ne? Wirklich so. Also damit, so dass alle auch mitlachen können.
Genau, und man kann auch immer ganz schön so mit Klischees arbeiten. Ne? Also wir Deutsche haben natürlich auch so, also im Ausland so die Anzahl an Klischees, so über uns ist auch nicht gerade so, ist ja auch groß. Ne? Also gibt schon viele Klischees über uns Deutschen, ne? Die mal richtig sind.
Manche stimmen auch.
Manche stimmen sind so ein bisschen
daneben. Also meine internationale Erfahrung. Ist wirklich. Also das Klischee mit der Pünktlichkeit, ne, das stimmt so dramatisch. Also,
ne? Wenn ich zu spät komme, denke ich auch mal, oh ja. Jetzt habe ich den, ja, jetzt, was denkt der jetzt wieder über die deutsche Pünktlichkeit? Ne?
Genau, also ich gehöre zu den Menschen, die eigentlich immer pünktlich sind. So, das ist, ne, also soweit und alles andere ist mir massiv unangenehm.
Ja, ich bin meistens pünktlich, ne? Bin da ehrlich. Anorganisches Wachstum, hast du sicherlich auch Erfahrung. Wann ist das angebracht? Wann macht man so eine Transaktion oder wann plant man sowas? Wann geht man da ran? Also insbesondere bei internationaler Expansion ja immer ein Thema. Ja, also gerade auch natürlich in investitionsintensiven Bereichen, in denen du warst, ja noch viel wichtiger als im Dienstleistungssektor. Wann zieht man sowas in Erwägung? Wann lässt man die Finger davon?
Ja, also ich finde anorganisches Wachstum enorm, enorm wertvoll, wenn es gerade, wenn man sich's wirklich strategisch überlegt, in welche Bereiche möchte ich expandieren, wo habe ich das Know-how nicht oder die Manpower nicht und kann ich die durch die Übernahme von einem anderen Unternehmen wirklich, kann ich das dann schnell und effektiv erreichen. Deshalb, da bin ich ein wirklich großer, großer Freund davon, weil es sehr, sehr hilfreich sein kann. Einerseits, andererseits musst du dir genau vorher überlegen, ob du ein Tochterunternehmen kaufen möchtest, ob du das integrieren möchtest, wie du es genau machen möchtest. Und das würde ich auch immer nach Möglichkeit schon vorher irgendwie transparent haben, weil ich habe so viele Merger erlebt in irgendeiner Form, wo dann die guten Menschen gegangen sind, weil sie sich in diesem Merger nicht gesehen fühlten oder quasi übernommen fühlten. Und die Neuen, die gekommen sind, sowieso alles besser wussten. Und das, aber ich habe das in meinem privaten Umfeld ganz, ganz oft erlebt, wo ich dann auch die Leute kenne, die dann gegangen sind, die dann einfach gesagt haben, weißt du, das lasse ich mir einfach gar nicht bieten, dass da jemand kommt und mir erzählt, wie ich meinen Job, den ich seit X Jahren gut mache, wie ich den jetzt, dass er den viel besser kann. Und dann sind die Leute gegangen. Und das führte dann dazu, dass der hochbewertete Kauf am Ende gar nicht mehr so wertvoll war, weil die Know-how-Träger leider gegangen sind. Und das ist ein ganz großes Thema dabei. Ich glaube, das kann man aber super, super managen.
Ich bin ja selber bin ja selber sozusagen, ja, leidtragend, da möchte ich es nicht sagen, weil das war eigentlich sehr, sehr gut, aber ich bin ja sag mal, in so einem Merger, beziehungsweise eigentlich eine Übernahme drin gewesen, auch weil ich habe meine Karriere bei Nixdorf begonnen in Paderborn, da war ja auch die Zeit in Ostwestfalen, und die wurden ja dann später von Siemens
Ja.
übernommen. Ja, eine Fusion oder Übernahme, die eigentlich nie so richtig toll funktioniert hat. Ich würde heutzutage sagen, auf dem Papier exzellent in der Umsetzung und kulturell nahezu unmöglich, würde ich fast sagen. Und da würde mich jetzt auch nochmal ganz speziell so vielleicht so ein paar Inspirationen, Impulse aus deiner Erfahrung oder was du so gesehen hast im Post-Merger-Bereich. Ne? Also ich habe es damals zum Beispiel so erlebt, dass ist sehr, also sehr, sehr stark der Versuch gemacht wurde, aus meiner Sicht eine Kultur durchzuziehen, und zwar die des übernehmenden Unternehmens. Das ist ein legitimer Weg. Der zweite ist, man lässt einfach das akquirierte Objekt so, wie es ist, ja, und solange die Zahlen stimmen, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp, passt das alles. Dritte Weg, sicherlich der allerschwierigste, ja, also der schwierig, der Ansp ja, weiß nicht, ob es das Schwierigste ist, aber es ist auf jeden Fall auch anspruchsvoll, ist, die beiden Kulturen so zu amalgamieren, ja, dass man die Positiva beider Kulturen so zusammenführt, dass 1 plus 1 3 ergibt. Ne? So, jetzt wissen wir aus der Historie von Mergers und Acquisitions, dass die in der Regel nicht so toll laufen, Post-Merger. Und da würden wir einfach mal so ein bisschen, vielleicht kannst du da mal so ein bisschen einfach nur aus dem Nähkästchen plaudern, Sigrid.
Ich versuche gerade gedanklich mir mich an so einen Post-Merger, also so zu erinnern, wo 1 plus 1 3 ergab.
Und?
Ja, so ganz spontan kommt es nicht. Das liegt aber wahrscheinlich.
Hast denn welche erlebt, die so richtig ja funktioniert haben? Und wenn ja, woran würdest du das festmachen? Vielleicht so ein, zwei, drei
Ja,
kritische Erfolgsfaktoren?
es gibt ja ganz viele Unternehmen mit so Doppelnamen. Da weiß man ja, dass da irgendwann ein Merger stattgefunden hat und mittlerweile sind die auch immer, firmieren die halt auch unter den Doppelnamen, ne? Ich glaube, da gibt es auch kein absolutes Patentrezept, sonst würde das angewendet werden. Ich glaube, dieses Thema Merger auf Augenhöhe ist sehr, sehr wichtig tatsächlich. Gerade die erste Ansprache. Ich erinnere mich an einen Fall, da kam ein mir gut Bekannter eines Abends zurück und erzählte von dem ersten Auftritt derjenigen, die dieses Unternehmen in der IT, im IT-Bereich gekauft hatten.
Ja, ja.
Und der sagte dann, also die kamen und haben uns erzählt, was demnächst gelten wird, wie, ne, und wie erfolgreich sie waren. Und deshalb haben sie uns jetzt gekauft und das sind die neuen Spielregeln. Und er sagte, und das Entsetzen aller Beteiligten war groß.
Ja, ja, klar. Das ist eine Übernahme, ist ja kein Merger in dem Sinne.
Genau, und in dem Moment war aus meiner Sicht, nach seiner Erzählung, entschieden, dass diese Sache wahrscheinlich nicht so erfolgreich sein wird. Ja. Und war sie dann auch nicht am Ende. Weil du eben schon sehr klar machen musst, glaube ich, was du möchtest. Ob du einen Zusammenschluss möchtest auf quasi, und dann ist es durchaus auch legitim zu sagen, wir wollen am Ende eine gemeinsame Kultur haben und die kann mehr sein als das, was alt war bei beiden.
Ja.
Ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr legitim. Musst du dann eben aber auch echt hart dran arbeiten. Und wenn du auf der anderen Seite sagst, ich will dieses Unternehmen nur übernehmen, weil ich dessen quasi Patente und Dokumentationen haben möchte, dann muss man es auch irgendwo deutlich machen.
Ja, 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 absolut. Also können wir eigentlich sagen, einer der drei Wege, den würden wir wahrscheinlich schon mal mit großer Wahrscheinlichkeit ausschließen, ja? Also der Überstülp-Ansatz sozusagen.
Ja, den würde ich, den, ich sag mal, den würde ich wahrscheinlich als allerletztes wählen. Aber es ist wirklich eine herausfordernde Aufgabe. Das muss ich ehrlicherweise sagen.
Ich glaube auch, man muss sich ehrlich machen. Also ich muss einfach ehrlich sein da auch zu sich selbst und auch zu den Betroffenen und so weiter. Dass man einfach sagt, hör mal zu, Leute, das ist jetzt so, aber das dauert halt eben jetzt auch. Und wir nehmen uns auch die Zeit. Am schönsten ist es natürlich, wenn man beides so zusammenführt, dass 1+1=3 gibt. Aber das wird nicht, sag ich mal, jetzt in einem Jahr passieren, sondern dann gehen wir jetzt mal auf eine Reise von 5, 7, 10 Jahren, haben aber auch eine klare Vision, wie wir das machen. Und beide Seiten, man arbeitet daran, sich auch gegenseitig ernst zu nehmen und tatsächlich auch eine Offenheit hat, voneinander zu lernen. Ne? Ein absolutes Superbeispiel, was ja immer in den Case Studies war, an den Business Schools, zumindest zu meiner Zeit, war ja ABB, Asia Braun Bovary. Also das war immer so der Vorzeigecase für eine gelungene M&A-Transaktion. Naja, gut.
Okay, also das war irgendwie, glaube ich, vor meiner aktiven Zeit. Also ich habe den Case gehabt.
Oh, ich will dich jetzt nicht älter machen, als du bist, ne? Aber das war meine. Ja, das kann schon länger. Diese Cases, die sind ja auch dann teilweise
ja. Ja, die sind da, ne? So. Aber
ich habe es auf jeden Fall in 90er Jahren bearbeitet.
Okay, also ich weiß, ich hatte mal die große Herausforderung, Niederlassungen und Mitarbeitende zwischen Köln und Düsseldorf zusammenzubringen.
Unmöglich.
Also das ist nicht international, das ist einfach nur Köln und Düsseldorf.
Schwer genug.
Und das war tatsächlich auch spannend, weil das so, so unterschiedlich war, räumlich so nah und so unterschiedlich. Und ich hielt es damals für eine super Idee, dass wir jedes Büro besetzt gemischt besetzen. Also in jedem Büro saß dann neu ein Düsseldorfer und ein Kölner gemeinsam. das war gegen viele Widerstände und mit allen möglichen anderen Maßnahmen gelang es dann, ich würde mal sagen, so nach 3 bis 4 Jahren war das Ganze ein richtiges Team.
Ja. Ich wollte gerade sagen, wenn es blöd läuft, verstehen die sich am Ende auch noch. Ne?
Ja, das war ja das Ziel und das hat dann auch funktioniert, aber es hat eine ganze Weile gedauert. Also weil das ist ja wie in der Psychologie ganz klar. Also der Meier ist natürlich nett, aber seine ganze Gruppe, die ist schwierig, ne?
Ja,
also
ja.
So und aber über diesen Weg knackst du das früher oder später.
Ja, ja, klar. Wir sind schon fast auf der Zielgeraden, Sigrid. Ich habe zwei Themen würde ich ganz gerne noch besprechen und deine geschätzte Sichtweise einholen. Bei Lessons to Grow geht es ganz stark auch um Wachstum. Bei Unternehmen geht es eigentlich immer um Wachstum. Gute Unternehmensführung muss aus meiner Sicht Wachstum als ein zentrales Ziel haben. Wie kann man denn Wachstum oder wie steuert man das gezielt und überlässt es nicht dem Zufall? Und dann hätte ich noch eine Frage in diesem Zusammenhang. Welche Rolle spielen da Pläne und Strategien heute noch? Ja, ich sag, also mit dem Hintergedanken, wenn sich sowieso alles gefühlt alle 14 Tage ändert, ja, was mache ich dann noch mit einer Strategie?
Mhm.
Aber steuern will ich mein Wachstum natürlich trotzdem. Wie löse ich dieses Dilemma?
Ja, also ich glaube, eine Strategie zu haben, also ein Bild, wo ich eigentlich hin möchte, das ist extrem wichtig. Ja. Und daraus ein Narrativ zu entwickeln, also eine Erzählung, was ist eigentlich das, wofür ich morgens aufstehe, wofür ich mein Unternehmen betreibe? Ja. Das ist in unsicheren Zeiten wichtiger denn je. Weil, du sagst es richtig, es kann auch variieren. Also es verändert sich. Aber dieser Orientierungspunkt, der muss halt da sein. Und den kann ich auch anpassen. Aber ohne Orientierungspunkt weiß ich überhaupt nicht, wo ich hinfahre. Und dieser Orientierungspunkt, der sollte immer da sein. Der sollte auch tatsächlich anpassbar sein, aber jetzt nicht so, dass ich sage, also eigentlich wollte ich nach Norden, jetzt geht's dann doch nach Süden, sondern es muss schon klar sein, ich navigiere in die gleiche Richtung, aber korrigiere je nach äußeren Einflüssen.
Ja, ja, ja.
Das ist total entscheidend, gerade je unsicherer die Zeit ist.
An Orientierung auch, ne?
Ja, also es musst du auch als Führungskraft geben und du musst eben auch damit umgehen, wenn auch Wachstum deine Strategie ist und da gebe ich dir ja recht, aber es gibt eben auch Zeiten, in denen dieses Wachstum nicht möglich ist. Hm. Wenn ich jetzt an die deutsche Industrieproduktion denke, die aus unterschiedlichen Gründen relativ niedrig ist, dann sind viele abgeleitete Dienstleistungen etc. im Moment gerade nicht am Wachsen. Auch da womit muss ich umgehen, muss das Ziel aber weiterhin haben, denn nach jedem Tal geht's auch wieder hoch. Ich muss mich auf dieses Hochgehen konzentrieren und muss die Zeit im Tal für effektive Restrukturierungsmaßnahmen nutzen. Denn das ist die Zeit, in der ich fit werde. Das ist so wie nach dem Weihnachtsessen gibt's den Januar, Februar, wo ich ein bisschen karger leben muss und mich fit halten kann, wenn ich es richtig mache, damit, wenn der Frühling kommt, ich wieder durchstarten kann.
Ja, sehe ich genauso, ne? Und es gibt da auch keine Alternativen aus meiner Erfahrung heraus und auch aus meiner Sicht heraus, ne? Also wenn du in Zeiten, wo es mit dem Wachstum schwierig ist und wo es sowieso schon eng ist, dann auch noch versuchst, verzweifelt trotzdem zu wachsen, das geht meistens schief, ja.
Ja.
Also wird man sich, und man kann natürlich auch in der Restrukturierung viel direktere Effekte erzielen, ne?
Exakt. Und du musst das machen, weil ich sag mal, also aus meiner Sicht. Genau. Und aus meiner Sicht ist das nämlich einer der Grundthemen, die wir wirklich auch haben, dass wir denken, es kann eigentlich immer nur besser werden. Nee, in keinem Leben wird es immer nur besser.
Nee, im Leben nicht und im Beruf und im Business auch nicht, ne? Das ist,
That's it.
Ja, das ist halt eben so. Ist natürlich auch das Schöne letztendlich, ne? Wenn es ja immer nur gut ginge, dann wäre es ja auch irgendwie langweilig und man würde vielleicht übermütig. Dennoch, zentrales Thema Wachstum ist wichtig und sollte sich idealerweise auch im Unternehmenswert dann widerspiegeln. Ja, also
yes. Wachstum
ist ja gut und schön, aber wenn ich dann trotzdem zu der Überzeugung komme, nehmen wir gerade im Mittelstand auch, ja, will mein Unternehmen veräußern und keiner ist bereit, mir den Preis zu zahlen, der mir eigentlich vorschwebt, mal ganz abgesehen davon, dass Unternehmensinhaber an und für sich immer einen höheren Preis im Kopf haben als der erzielbar ist, aber das ist eigentlich liegt in der Natur der Sache. Wie macht man sowas denn? Wie macht man denn aus schnödem Wachstum, sage ich jetzt mal, Unternehmenswert?
Ja, also auch auch da gilt ganz klar, dass ich dieses Ziel habe, ne? Tatsächlich dieses, dass ich das auch eben kommuniziere und damit auch die Werthaltigkeit kommuniziere. Weil das die große Herausforderung ist ja gerade beim Unternehmensverkauf, wie nachhaltig ist eigentlich diese Wachstumsstory, die ich hier habe. Und da referenziere ich natürlich auf das Wachstum der Vergangenheit, aber ich brauche auch das Narrativ für das Wachstum der Zukunft. Ja. Nur dann kann ich auch das glaubhaft verkörpern. Also ich habe in meinem Leben so viele Hockeystick-Kurven gesehen, wie man sich es kaum vorstellen kann. Und da, ich sag mal, deshalb gucke ich immer gerne zurück in die Vergangenheit auch und mache immer, das ist so eine so ein tiefes Learning, was ich in mir habe, die realisierten Ergebnisse und die geplanten Ergebnisse der letzten Jahre, die sind für mich immer große Indikatoren für das, wie es nach vorne weitergeht.
Ja, stark. Sehr schönes Bild auch. Also die Nachhaltigkeit, da meine ich noch überhaupt wenig drüber gesprochen, ist in dem Gespräch hier. Nichtsdestotrotz ist natürlich von außergewöhnlicher Wichtigkeit. Und wenn ich ehrlich bin, ist das auch eine Antwort, auf die ich so ein bisschen hin wollte. Auch. Ja, Sigrid, ganz herzlichen Dank. Ich habe noch eine Frage an dich. Bist du bereit?
Ja, bitte.
Wenn ja, hast du so Lieblingsunternehmenslenker oder Vorbilder? Müsste jetzt nicht unbedingt Berühmtheiten sein, ne? Die meisten fangen ja immer mit Steve Jobs an oder so. Können auch aus deiner Erfahrung, aus deiner Vergangenheit, wo du sagst, das war so ein richtig guter Unternehmenslenker, mit dem habe ich gern zusammengearbeitet oder der hat mich inspiriert. Und wenn ja, was haben diese Personen denn? Was waren denn so zwei, drei Eigenschaften, die diese Personen, die für dich vielleicht auch auf deinem Weg beeinflusst haben, was hat die denn besonders ausgezeichnet?
Also da gibt es unterschiedliche. Weißt du, das ist ja auch so ein bisschen lebensphasenabhängig. Ja, natürlich. Also zum Beispiel, als ich im ostwestfälischen Mittelstand angefangen zu arbeiten, war es die damalige Personalchefin der Unternehmensgruppe, Claire Scholler, die mir eigentlich gezeigt hat, was als Psychologin in so Unternehmen möglich war, ist. Dann der Inhaber dieser Unternehmensgruppe, Jürgen Horstmann, der wirklich mit 27 sein erstes Unternehmen gekauft hat und dann eine ganze Unternehmensgruppe daraus entwickelt hat. Und ich hatte das Glück, viele Jahre mit ihm sehr intensiv zusammenzuarbeiten und habe da wirklich Unternehmertum gelernt mit all dem, was dazu gehört. Und das ist ein Handwerkszeug, was ich bis heute habe.
Und wenn wir da jetzt genau direkt reingehen, welche Eigenschaften hatten die, wo du sagen würdest, das war so richtig gut, das zeichnet gute Unternehmenslenker aus?
Ich würde drei sagen. Ja. Die hatten eine unternehmerische Vision. Wo will ich eigentlich hin? So, auf ganz unterschiedlichen Ebenen, aber die wussten, wo sie hinwollen. Das war ganz, ganz, ganz wichtig. Sie haben Informationen unvorstellbar schnell verarbeitet, um dann präzise und schnell zu entscheiden. Und die Entscheidung, falls die im Zweifelsfall auch zu revidieren oder zu verändern, aber die Entscheidung waren immer präzise zum jeweiligen Zeitpunkt und so weiter. Die haben also jetzt nicht so lange rumgewartet und diskutiert, sondern schnell und präzise entschieden. Und die dritte Sache, die mich auch geprägt hat, war, dass du als Chef nicht um Beliebtheit buhlen kannst.
Ach, herrlich, das ist mir aus der Seele.
Sondern du hast eine Rolle. Und die Rolle ist, dass du das Unternehmen nach vorne bringst. Ja. Und das führt eben auch dazu, dass du manchmal, dass die dich eben schwierig finden, deine Entscheidungen nicht gut finden. Aber am Ende geht's immer um die Zukunft des Unternehmens. Und du bist verpflichtet dem Unternehmen und der langfristigen Zukunftssicherung dieses Unternehmens.
Also, eine Vision haben, also genau wissen, wo man hin will.
Informationen schnell verarbeiten und präzise entscheiden, zu dieser Entscheidung auch stehen.
Exakt.
Wohl wissen, dass die vielleicht auch falsch sein kann. Und Nummer 3, nicht um Beliebtheit buhlen, sondern ich würde es vielleicht noch ergänzen wollen, wenn ich darf, um Respekt. Ja, ich denke.
Genau.
Und den kriegst du eben nicht, den kriegst du eigentlich umso weniger, wenn du um Beliebtheit buhlst. Ist eigentlich so eine der größten Herausforderungen, wenn man noch jung ist, ne? Also wenn man in den ersten Jahren der Führung ist, dann will man eigentlich ja doch gemocht werden eher, oder viele wollen dann gemocht werden. Und ich glaube, das müssen viele erstmal lernen, ne? Das ist einfach sagen, genau das, was du sagst. Ich bin hier nur einer Sache verpflichtet, das ist das Unternehmen und der Erfolg dieses Unternehmens. Und mit jeder Entscheidung, die ich treffe, werden dort auch Leute sein, die sie eben nicht so mögen oder vielleicht sogar mich nicht so mögen. Aber am Ende spiele ich auch nur eine Rolle. Ja, also es.
Und langfristig ja. ist der Punkt 3. Ich bin für das Unternehmen verantwortlich und für die Zukunft des Unternehmens ist eben auch langfristig für die Mitarbeitenden des Unternehmens das Allerbeste.
Ja.
Denn es gibt nichts Besseres als ein erfolgreiches, zukunftsorientiertes Unternehmen.
So ist das. In der Transformation muss man manchmal auch ein bisschen hemdsärmeliger sein. Ja, einer meiner großen Helden ist ja Lou Gerstner, der in den 90er Jahren IBM übernommen hat und den Turnaround geschafft hat dort. Und den haben sie immer genervt mit seiner Vision, die ganzen Journalisten. Ja, die haben gesagt, Mr. Gerstner, was ist Ihre Vision? Und irgendwann wurde es dem da mitten im Turnaround, wurde es dem da mal so bunt. Dann hat der gesagt, the last thing I need right now is a vision.
Ich kann es verstehen, weil das Wort so groß ist. Der hatte das Ziel, das Unternehmen zu drehen, ne? Und das hat er erreicht.
That's it, ne?
Und wenn das nicht reicht als Vision, dann weiß ich es auch nicht.
Wollte ich auch gerade sagen. Ja, aber die wollten natürlich was ganz anderes. Die wollten natürlich da diese rosige, blumige Vision erwartet. Und ist immer eigentlich noch eines meiner Lieblingszitate. Ja, aber damit haben wir es geschafft, heute im C-Level View mit dir, liebe Sigrid Nikuta. Das war ganz toll, hat mich wirklich, wirklich inspiriert, war sehr viel Freude gemacht. Ich hoffe, dir war es auch nicht zu unangenehm oder anstrengend hier mit mir. Habe ja doch ab und zu mal ganz schön gebohrt.
Lieber Armin, es war ein tolles Interview und es macht wirklich Spaß, über diese Themen zu diskutieren, denn ich glaube, es ist einfach wichtig, sich viele dieser Dinge bewusst zu machen.
Genau, und ich will sie auch gerne weitergeben über meinen Podcast und dass halt eben viele Leute von solchen erfahrenen Positionen profitieren können, ne? Weil Erfahrung kannst du eben nicht kaufen. Ja, die
genau.
Musst du dir über viele, viele Jahre.
Und steht auch erst so spät in Lehrbüchern, dass es dann meist auch nicht mehr relevant ist.
Ja, kannst alles machen, ne? Aber Erfahrung braucht eben Zeit. Diese Zeit haben wir uns ja schon genommen in unserem Leben. Vor diesem Hintergrund dir alles Gute. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und das tolle Gespräch. Und ich sag jetzt einfach mal so, bis bald.
Bis bald. Ich wünsche dir was.
Danke.
Herzlichen Dank. Ciao. Tschüss.